Praktisch ist es, wenn die Entzündung am Anfang beginnt, nicht überschießt und dann rasch abgeräumt wird. Und das ist genau das, was passiert, wenn die Omega-3-Spiegel stimmen. Wenn die Omega-3-Spiegel zu niedrig sind, dann kommt es zu einer überschießenden Entzündungsreaktion und einer zu langsamen Abräumung. Und das können Sie in jedwedem Zusammenhang beobachten.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Paracelsus Lab Podcast Episode. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz besonderen Gast hier bei uns im Paracelsus Lab habe, Professor Dr. Clemens von Schacki. Die meisten werden ihn wahrscheinlich schon kennen. Immer dann, wenn es um Omega-3-Fettsäuren geht, fällt sein Name. Und genau über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, insbesondere Omega-3-Fettsäuren, und um welches da genau geht, genau darauf wollen wir in dieser Episode schauen. Professor Dr. Clemens von Schacki, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und hoffe, Ihnen geht's gut.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich mache sowas sehr, sehr gerne und freue mich, wenn ich über Omega-3-Fettsäuren sprechen kann.
Sie sind eigentlich Kardiologe, Angiologe, Professor an der LMU in München, und der Fokus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht vor allen Dingen auch in die präventive Kardiologie rein.
Richtig, ich habe mich mit dem Thema der Prävention in der Kardiologie jahrzehntelang beschäftigt, auch mit dem Thema Omega-3-Fettsäuren. Das will ich gar nicht sagen, wie lange ich mich damit schon beschäftigt habe. Und es ist ja so, dass wenn Sie lang genug auf ein Problem gucken, dann fällt Ihnen irgendwann mal was ein. Und genauso war es bei mir auch.
Also problemorientiert ranzugehen und zu erkennen, das scheint ein Thema zu sein. Hatte es bei Ihnen quasi im Einstieg schon immer auch etwas mit der Kardiologie zu tun? Also Erkrankungen im Kontext der Kardiologie, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ganze Spektrum, und kam da der Bezug zur Omega-3-Fettsäuren?
Richtig. Meine Doktorarbeit ging über niedrig dosiertes Aspirin und hat mitgewirkt dabei, die 100 Milligramm am Tag zu etablieren. Das war natürlich ein ziemlich guter Start in das wissenschaftliche Arbeiten. Das nächste Thema, was mich dann beschäftigt hat, waren die Omega-3-Fettsäuren.
Jetzt muss man dazu sagen, die wenigsten werden wahrscheinlich den Zusammenhang kennen, aber auch Omega-3-Fettsäuren haben eine Auswirkung auf die Entzündungskaskade, wenn man es so verkürzt sagen kann. Und auch Aspirin, also scheint ja irgendwo dort einen Eingriff zu haben. War das wirklich so der unmittelbare Zusammenhang, oder wie kam diese Verbindung?
Der ursprüngliche Zusammenhang war genau dieser. Wir haben uns damit beschäftigt, welche Metaboliten in dieser Entzündungskaskade wirksam sind. Damals kannte man vor allem die Prostaglandine, Leukotriene, Thromboxan. Und da habe ich ein gutes Dutzend Metaboliten erstmals beschrieben für die Omega-3-Fettsäuren. Aber da haben wir dann nicht aufgehört, sondern es gibt ja eine ganze Anzahl von weiteren Entzündungsmitspielern, die wir summarisch Zytokine nennen. Und da hat sich dann der Fokus dahin verlagert und haben als Erste nachgewiesen, dass diese Zytokine auch runterreguliert werden und dass das auf der Ebene der Genexpression stattfindet. Dafür haben wir seinerzeit die erste quantitative PCR entwickelt. Und diese Erkenntnisse, die sind heute absolut noch gültig, und man weiß inzwischen ziemlich genau, was da gespielt wird.
Und wenn wir also nochmal die Begrifflichkeit Omega-3-Fettsäuren, dann sprechen wir von mehrfach ungesättigten Fettsäuren, und sie sind essentiell, also sie müssen über die Nahrung aufgenommen werden.
Also das ist eine ganz heikle Diskussion.
Okay.
Weil die Ernährungsleute sagen, nur die pflanzliche Alpha-Linolensäure ist essentiell, weil der Körper in kleinen Mengen daraus Eicosapentaensäure machen kann und in noch viel, viel kleineren Mengen Docosahexaensäure. Diese Mengen sind aber nicht ausreichend dafür, dass wir unser Gehirn aufbauen können. Und es gibt Leute, die brauchen ihr Gehirn, da gehören wir beide dazu und der Rest der Welt auch, würde ich mal sagen. Und deswegen sind wir einfach auf die Zufuhr von Docosahexaensäure, DHA, angewiesen. Und die Anthropologen sagen uns auch, dass das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, nämlich das große Gehirn, dass das in seiner Entwicklung nur möglich war in einem Umfeld, in dem reichlich Docosahexaensäure zur Verfügung stand.
Viele Menschen, die uns zuhören, die Begrifflichkeit nicht kennen, diese Abkürzung hat man vielleicht schon mal gehört, DHA und EPA, also quasi Nachkömmlinge. Können wir dem Prozess, ich mag es ja gerne, auch in den biochemischen Prozess einzusteigen, die Alpha-Linolensäure wird umgewandelt in EPA im Nachgang in DHA. Und ernährungsphysiologisch wird häufig gesagt, ALA, also Alpha-Linolensäure, das ist essentiell, der Rest könnte umgewandelt werden. Und Sie sagen relativ klar, in den Mengenverhältnissen kann das nicht stimmen. Wir müssen eigentlich direkte Verfügbarkeit von EPA und DHA haben.
Ja, ist ganz klar. Das hat man auch auf Bevölkerungsebene gesehen. Kanada ist ja das Land, in dem am meisten Alpha-Linolensäure verzehrt wird. Und die haben lausige Spiegel von DHA und EPA.
Das heißt, die Umwandlung so an sich ist nicht möglich. Wo finde ich EPA und DHA, wenn wir über Nahrung sprechen?
Die natürlichen Quellen für EPA und DHA sind Fisch, Fischöle und so weiter. Aber der große Bedarf an diesen beiden Fettsäuren hat die Industrie erfinderisch gemacht. Und inzwischen gibt es auch andere Quellen, zum Beispiel Algenprodukte. Und es gibt auch, aber nicht für den Menschen vorgesehen, sondern für die Tierfütterung, genmanipulierte Pflanzen, die inzwischen EPA und DHA produzieren können.
Würden Sie aber nicht befürworten, dass sowas in die menschliche Ernährung mit integriert wird?
Das ist eine Diskussion, die sehr emotional geführt wird und nicht so sehr mit Fakten angereichert wird. Deswegen will ich die lieber nicht führen.
Okay, müssen wir auch gar nicht, weil ich glaube, wir haben viele, viele andere Themen mit dabei. Die Alpha-Linolensäure würde ich quasi aber auch eher in pflanzlichen Ölen letztendlich finden. Und das ist quasi darüber, auch in der westlichen Ernährung, sehr davon geprägt. Neben den Omega-3-Fettsäuren gibt es noch Omega-6-Fettsäuren. Wenn wir diesen Ernährungskontext uns nochmal mit berücksichtigen, in pflanzlichen Ölen finde ich auch beides drin, Omega-6 zu Omega-3 und dementsprechend ein gutes Verhältnis. Oder wie würde man das beschreiben?
Ja, da kommen wir zum nächsten heiklen Thema, nämlich das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3. Das ist ja in der Ernährungsszene durchaus üblich, von diesem Verhältnis zu sprechen. Die Wissenschaftler haben es ja ganz gerne, wenn man von etwas spricht, dass das auch eine Definition hat. Gibt es aber nicht. Und das ist deswegen wichtig geworden, weil man nicht zuletzt auch durch unsere Forschungsergebnisse gelernt hat, dass man nicht von Fettsäuren als Gruppen sprechen kann, sondern von Fettsäuren muss man individuell sprechen, weil jede einzelne Fettsäure eine individuelle Wirkung hat. Manche sind wichtiger, manche sind weniger wichtig, manche können wir herstellen, manche können wir nicht herstellen und so weiter und so weiter. Das heißt, man muss da sehr differenziert hinschauen. Ein Beispiel, was ich da ganz gerne anführe, ist die Docosapentaensäure. Von der gibt es zwei Varianten sozusagen. Das eine ist die Omega-6 und das andere ist die Omega-3-Fettsäure. Und wenn Sie jetzt zu viel von der Omega-6-Docosapentaensäure an Bord haben im Körper, sterben Sie früher. Wenn Sie während die Spiegel der Docosapentaensäure als Omega-3-Variante, wenn Sie die anschauen, die hat keine Auswirkung auf die Überlebenswahrscheinlichkeit. Sodass wir hier von der Position einer Doppelbindung sprechen, die sich auf die Überlebenswahrscheinlichkeit auswirkt. Für mich illustriert das ganz nett, wie genau die Natur hinschaut, wenn es um Fettsäuren geht. Und bedeutet für mich eben auch, man kann die nicht alle in einen Topf schmeißen, rumrühren und sagen, das hier sind die ungesättigten, das hier sind die gesättigten Fettsäuren. Sondern da gibt es einfach viel zu große Unterschiede. Diese Sichtweise haben wir befördert, will ich mal sagen, durch unsere Ergebnisse. Und das ist eine Limitation auch der Ernährungsforschung. Die kann nur sehr ungenau hinschauen und sehr ungenaue Ergebnisse so produzieren.
Wenn wir nochmal schauen, also Omega-6 und Omega-3, ich weiß jetzt, ich habe es verstanden, dass diese Gruppeneinteilung und es braucht vielleicht deutlich mehr an Differenzierung darin, aber beide, jetzt nehme ich nochmal den Begriff Gruppen, haben eine essentielle Funktion, also sie müssen auch über die Nahrung aufgenommen werden, oder würden Sie sagen, Omega-6 gilt das an der Stelle nicht so?
Zweifelsfrei, ja, zweifelsfrei haben die essentielle Funktion, zum Beispiel ist die wichtigste Strukturfettsäure in unserem Gehirn die Docosahexaensäure, also die Omega-3-Fettsäure. Und die zweitwichtigste ist dann gleich die Arachidonsäure, die wichtigste Omega-6-Fettsäure. Das ist eine biologisch hochaktive Fettsäure. Und wir haben inzwischen auch Daten, die genau zeigen, dass wenn wir davon zu wenig haben, ja, dass unser Gehirn auch nicht so gut funktioniert. Was überhaupt kein Wunder ist, denn wenn die Struktur nicht stimmt, dann stimmt die Funktion nicht. Das gilt sowohl für die DHA als auch für die Arachidonsäure.
Also können wir hier schon mal aufräumen, dass die Einteilung, weil auch das wird natürlich medial immer wieder durchs Dorf getrieben, sage ich erstmal. Dann häufig kommt ja Omega-6 ist schlecht und nur Omega-3 ist gut. An dem Punkt stehen wir definitiv auch nicht. Nee. Beide strukturell notwendig für darauf folgende Funktionen.
Ganz richtig.
Jetzt kommen wir aber trotzdem nochmal auch, sage ich mal, von Ihrer Doktorarbeit kommt schon zu Beginn über Entzündungskaskade. Da haben wir jetzt schon verstanden, da spielen EPA und DHA eine entscheidende Rolle, aber eben vor allen Dingen auch die Arachidonsäure eine entscheidende Rolle bei. Mhm. Würden Sie unterstreichen oder unterschreiben oder nicht?
Halb. Bei dem Prostaglandinsystem haben Sie sicher recht.
Ja.
Bei den Zytokinen haben Sie nicht so wirklich recht.
Ja. Nehme ich gerne so mit. Was sind die Auswirkungen und vielleicht darüber auch kommt, wenn wir jetzt präventiv betrachten, wenn wir erstmal nur auf den Mechanismen und dann gerne gleich auch auf die Datenlage nochmal drauf schauen. Was passiert mit ausreichend Anwesenheit von EPA und DHA kardiometabolisch oder auf Parameterebene bezogen oder gerne auch auf die Themen rund um Blutfettwerte, Triglyceride oder auch so den Cholesterinstoffwechsel? Gibt es da irgendetwas physiologisch und wie lässt sich das erklären?
Also wir Kardiologen haben ja gelernt, dass Herzinfarkte nicht an den Stellen auftreten, wo das Herzkranzgefäß richtig ordentlich verkalkt ist, sondern an Stellen, wo in der Gefäßwand eine kleine Entzündung läuft. Wir nennen das eine instabile Plaque. Mhm. Und wenn die aufreißt, dann wird das Blut exponiert gegenüber dem, was unter der Gefäßauskleidung ist, also entzündliches Gewebe. Und das entspricht dann eben ungefähr, wie wenn Sie sich in den Finger schneiden. Dann werden Sie erst etwas bluten und dann wird die Blutung gestellt. Und genau das Gleiche passiert auch im Herzkranzgefäß. Das blutet erst ein bisschen in das Gefäß hinein und dann wird die Blutung gestillt durch eine ganz normale Blutgerinnung. Das Problem ist nur, dass dann das Herzkranzgefäß auch zu ist und man einen Herzinfarkt hat. Und deswegen haben wir Kardiologen ein großes Interesse daran, diese sogenannte instabile Plaque zu stabilisieren. Und die Instabilität geht zurück auf einen kleinen Entzündungsprozess, der aber eben eine Menge Ärger macht. Und da haben wir gelernt, dass diesen Entzündungsprozess zum Beispiel EPA und DHA beruhigen können, übrigens auch Statine beruhigen können, und es deswegen nicht mehr so dazu neigt, dass diese instabile Plaque einreißt und deswegen weniger Herzinfarkte auftreten.
Das heißt, wir haben vor allen Dingen Plaque-Stabilisierung und Entzündungsmodulation, könnte man so beschreiben?
So kann man es beschreiben. Und was wir jetzt gerade lernen, ist, dass es ein gesundes Maß der Entzündung gibt. Es kann aber auch eben ein überschießendes Maß der Entzündung geben. Und das kann man an vielen, vielen Stellen bemerken. Das eine ist zum Beispiel gerade eben in Zusammenarbeit mit der TU München eine sehr, sehr schöne Publikation, dass die Häufigkeit und das Ausmaß von Komplikationen nach einer Bauchoperation vom Omega-3-Index abhängt. Und da ist es eben so, da wird ein Trauma gesetzt. Auf dieses Trauma reagiert der Körper mit einer Entzündung, ist völlig normal. Mhm. Und wenn die Entzündung zu stark ist, dann steht die Entzündung der Heilung im Wege. Das heißt also, sie haben einen besseren postoperativen Verlauf, das haben die sehr schön gezeigt, wenn der Omega-3-Index stimmt. So was Analoges konnte man in der Corona-Zeit auch nachweisen. Da ist es ja so, dass es einen Punkt gab, wo die Virusinfektion gekippt ist in eine Autoimmunreaktion, erkennbar daran, dass die Zytokine außer Rand und Band gerieten. Und mit höheren Spiegeln an Omega-3-Fettsäuren, mit einem höheren Omega-3-Index, war es eben so, dass das genau nicht passiert ist. Dieser Zytokinsturm unterblieb. Es mussten weniger Leute an die Beatmungsmaschine, weil eben dieses Kippen in die Autoimmunerkrankung nicht erfolgte. Und es sind weniger Leute gestorben.
Und bedeutet, weil Sie es eben gesagt haben, ein gewisses Maß an Entzündung ist sinnvoll. Das heißt aber im Endeffekt, Entzündung per se ist erstmal auch ein physiologischer Prozess, der aber ablaufen und beendet werden muss. Und wenn ich es richtig verstehe, ist es ein weiter Wabern, entweder niedriggradig oder andauernd oder überschießend?
Praktisch ist es, wenn die Entzündung am Anfang beginnt, nicht überschießt und dann rasch abgeräumt wird. Und das ist genau das, was passiert, wenn die Omega-3-Spiegel stimmen. Wenn die Omega-3-Spiegel zu niedrig sind, dann kommt es zu einer überschießenden Entzündungsreaktion und einer zu langsamen Abräumung. Und das können Sie in jedwedem Zusammenhang beobachten.
Okay, bedeutet, Entzündung kann nur ablaufen, wenn der Omega-3-Index, und da will ich gleich im Detail auch nochmal mit Ihnen zu sprechen, wenn der stimmt. Also wenn die
Entzündung läuft auf jeden Fall ab, dass sie optimal abläuft. Mhm. Dafür braucht man optimalen Omega-3-Index. Okay. Das ist das Bild, was sich rauskristallisiert.
Ja. Lassen Sie uns gerne, ich glaube, es wird schon klar, Omega-3-Fettsäuren sind essentiell und wichtig und für verschiedene physiologische Prozesse, strukturell im Gehirn hatten wir jetzt schon zugesprochen, insgesamt die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, aber lassen Sie uns mal in verschiedene Lebensphasen, Lebensspannen quasi mit reinschauen, wer davon wirklich profitieren würde. Und ich würde gerne einmal auf eine Gruppe schauen, ich glaube, wo es auch mittlerweile eine klare erstmal Ernährungsempfehlung oder auch Versorgungsempfehlung gibt. Aber wenn wir bei am Anfang des Lebens anschauen und bei Schwangeren, also erstmal bei den Müttern anfangen zu schauen, wie wichtig sind Omega-3-Fettsäuren in der Schwangerschaft und dann gerne auch schon in der Stillzeit?
Die sind schon mal wichtig, damit eine Schwangerschaft überhaupt entsteht. Die Fruchtbarkeit von Mann und Frau hängt an Omega-3-Fettsäuren. Und das ist auch nicht auf den Menschen beschränkt, sondern gilt auch für die Tiere. Da geht's mal los. Und das hängt an der Qualität des Spermas, das hängt an dem Einnistungsprozess und so weiter und so weiter. Und dann ist es so, dass man das inzwischen sehr ausführlich studiert hat, dass viele der Dinge, die man in einer Schwangerschaft nicht haben will, an der Höhe der Omega-3-Spiegel hängen. Dazu zählen Frühgeburtsneigung. Und wer einmal eine Frühgeburt, wer das mal mitgemacht hat, weiß, dass das also immense Probleme für Mutter und Kind bedeutet. Dann geht's weiter, die Komplikationen um die Geburt herum. Das heißt, wie oft muss die Mutter auf die Intensivstation? Dann geht's weiter auch in Richtung Wochenbettdepression. Wenn das Kind wird ja von der Mutter versorgt über die Plazenta, völlig klar. Und in der Plazenta sitzen Räuber, Transportproteine, die auf Kosten der Mutter das Kind, jetzt sind wir wieder da, mit DHA und Arachidonsäure versorgen. Und diese Proteine sind gesteuert, wollen das Kind, den Feten, auf den Omega-3-Index im Zielbereich einstellen, auf Kosten der Mutter. Und das ist alles sehr schön, also mit beobachtenden Studien und mit Interventionsstudien, alles sehr schön abgearbeitet. Und die Leitlinien der Autoren der deutsch-österreichischen Schweizer Geburtshelfergesellschaft, die diskutieren inzwischen, ob nicht unser Omega-3-Index ein geeigneter Parameter ist, um die Frauen zu erkennen, die zu Frühgeburten neigen. Ja, weil da könnte man dann vor der Geburt wunderbar eingreifen, den Omega-3-Spiegel in Ordnung bringen und die Anzahl der Frühgeburten reduzieren.
Das ist sehr interessant. Das heißt, kurz gesagt, ein niedriger Omega-3-Index wäre ein Indikator für eine höhere Frühgeburtenneigung. Ist dieser Zusammenhang so klar?
Dieser Zusammenhang ist ziemlich klar.
Ich glaube, bevor wir jetzt die einzelnen auch so Lebensbereiche und Wichtigkeiten nochmal abklopfen, wir sollten erstmal über den Omega-3-Index im Detail sprechen. Und man sollte an der Stelle vielleicht noch mit erwähnen, Sie sind einer der, wie kann ich das richtig formulieren, Sie sind Mitentwickler oder Initiator und Ausarbeiter oder wie sage ich es richtig?
Das weiß ich auch nicht so genau. Wir standen beim amerikanischen Kardiologenkongress in 2002. Ja. In Chicago an der Theke, haben Bier getrunken und haben gesagt, das machen wir. Und dann haben wir jahrelang dahin gearbeitet, haben die Methode standardisiert. Und der wichtigste Punkt, den wir da beschlossen haben, ist, dass wir die Fettsäurezusammensetzung einer Zelle analysieren. Und zwar vom roten Blutkörperchen. Davon haben wir ja ziemlich viele. Und wenn man Blau davon nimmt und analysiert, dann fehlt dem Menschen nichts. Das ist das eine. Und das andere, was sich inzwischen herausgestellt hat, ist, dass das rote Blutkörperchen repräsentativ ist in der Fettsäurezusammensetzung für alle Zellen, die man diesbezüglich angeschaut hat. Das heißt, wenn man wissen will, ist dieser Mensch ausreichend auch im Hirn versorgt, muss man keine Hirnbiopsie machen, sondern man kann einfach nur ein rotes Blutkörperchen analysieren. Das ist schon ganz schick. Und dann hat sich im Laufe der Jahre herausgestellt, dass alles, jeder Parameter, ja, den man angeschaut hat, korreliert eng mit dem, was an Omega-3-Fettsäuren in der Zelle ist. Und wenn Sie einen halben Schritt zurücktreten, dann ist es überhaupt kein Wunder. Ja, weil die Zellmembran ist wahrscheinlich der Beginn des Lebens überhaupt. Und das geht so etwa 2 Milliarden Jahre zurück. Und wenn Sie der Natur genügend Zeit geben, dann optimiert die da so vor sich hin. Und die Natur kriegt eine genaue Vorstellung davon, was sie denn für Fettsäuren in der Zellmembran haben will. Und die Natur zeigt uns durch unsere Forschungsergebnisse, dass sie einfach beim Menschen einen bestimmten Spiegel von EPA und DHA haben will. Und da können Sie jetzt völlig wurscht, welche Funktion Sie anschauen. Sie finden immer was. Das ist geradezu grotesk. Vor 2-3 Jahren sind die Dermatologen zu mir gekommen, also von der LMU, das ist die größte Derma der Welt, glaube ich, und haben gesagt, wir glauben, dass Akne am Omega-3-Index hängt. Und ich habe gesagt, das glaube ich aber nicht. Doch. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ihr das glaubt, machen wir es ganz normal. Ihr nehmt mal bei 100 Akne-Patienten Blut ab und schaut mal, ob der Schweregrad der Akne am Omega-3-Index hängt. Und wenn sich das zeigt, dann ist die ethische Voraussetzung geschaffen für eine Interventionsstudie. Und dann haben die das ganz brav gemacht und haben seitdem zwei wunderschöne Publikationen. Die eine, die zeigt, der Schweregrad der Akne hängt am Omega-3-Index, und die andere, die zeigt, die Akne wird sowas von viel besser, wenn man den Omega-3-Index in den Zielbereich bringt, dass die zum Beispiel am Rücken verschwindet alles und so weiter und so weiter. Und ich hätte es nicht geglaubt, ja, weil ich da zu dem Zeitpunkt noch gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass jede Zellfunktion am Omega-3-Index hängt.
Warum haben Sie nach so vielen Jahren der Forschung nicht daran geglaubt? Also mit dem Wissen, dass jede Zellmembran die Omega-3-Fettsäuren, insbesondere EPA und DHA, mit enthält. Warum glaubt man da nicht daran?
Also das habe ich mich dann anschließend auch gefragt. Klar, aber der Schluss von N auf N plus 1, der ist bei uns wissenschaftlich geprägten Leuten etwas zögerlich.
Ja, verstehe. Aber aus einer erstmal physiologischen Evidenz heraus, also die Idee war schon mal nicht schlecht, und wie es sich jetzt bestätigt hat, können wir es auch wirklich wissenschaftlich in der Forschung nachweisen. Wenn ich nochmal bis zu dem Punkt zusammenfassen darf, gemessen wird die Menge der Fettsäuren in der Membran der Erythrozyten, also der roten Blutkörperchen. Das ist der optimale Messort, weil es gibt ja viele Testungen auch da draußen, aber das ist da, wo wir eigentlich drauf schauen müssen.
Das ist da, wo wir drauf schauen müssen, weil der Trick hinter der Geschichte ist, dass sich diese Fettsäuren nicht von einem Tag auf den anderen ändern.
Ja.
Sie erkennen den Diabetes auch nicht an einem einzelnen Blutzuckerwert, sondern sie erkennen ihn am HbA1c. Und das ist genau das, was wir da erfassen. Und was aber auch noch wichtig ist, ist, dass das Messverfahren ziemlich trickreich ist und dass es gar nicht einfach ist, dieses Messverfahren zu kopieren. Und das ist auch etwas, was draußen im Moment passiert. Und da wird eben von den verschiedensten Laboren irgendwas angeboten. Und da werden dann irgendwelche Ergebnisse rausgegeben. Wir haben jetzt gerade wieder eine Runde gemacht und haben andere Labore überprüft und haben festgestellt, manche messen nicht reproduzierbar, also am Montag was anderes als am Dienstag. Und manche sind irgendwo mit ihren Messergebnissen. Das heißt halt, es sollte schon standardisiert sein, weil der Omega-3-Index ist einfach zu wichtig. Ja, wenn Sie einen Parameter haben, der Ihnen was aussagt über Ihre Lebenserwartung, der Ihnen was aussagt über die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu haben, der Ihnen was aussagt über plötzlichen Herztod, Schlaganfall, bla, bla, bla. Also richtig wichtige Ereignisse. Da möchten Sie schon ein verlässliches Messergebnis haben.
Das ist absolut, absolut richtig. Gemessen wird jetzt quasi der Gehalt, und dann kursieren ja auch immer, und ich kenne Sie ja logischerweise auch schon von anderen Vorträgen, und ich kenne persönlich ja schon den Zielbereich, aber wie können wir uns das dann vorstellen? Das ist eine prozentuale Angabe, und runtergebrochen würde man sagen, Zielbereich wäre zwischen 8-11%, richtig, in dem sich das optimalerweise abspielt. Das wussten Sie ja wahrscheinlich auch nicht im Vorfeld, sondern Sie konnten es messen und haben dann gesagt, wir gucken uns die Datenlage dazu an.
Seinerzeit haben wir überlegt, wie kommen wir an ein Abschätzen des Zielbereiches ran, und haben dann erste eigene Daten erhoben, haben dann die Daten in Kontext gestellt mit anderen Daten, kardiovaskuläre Daten, und haben festgestellt, also über 8 ist besser als drunter.
Okay.
Und dann über die Jahre kamen dann immer mehr Daten, die das bestätigt haben. Und ich habe in den Daten dann gesehen, dass oberhalb dieser 11%, dass es nicht mehr wirklich viel tut. Und dann habe ich gesagt, wie immer in der Natur, es kann auch des Guten zu viel geben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn es zu viel ist. Aber es ist besser, man bleibt in diesem Zielbereich. Einfach aufgrund der unbestrittenen Erfahrung, dass es des Guten zu viel geben kann. Ja, also jetzt, sagen wir mal Wasser. Ja, Sie können nicht ohne Wasser. Ihr Durst reguliert, dass Sie genügend haben. Aber wenn Sie 20 Liter Wasser trinken, sind Sie tot.
Ja.
Ja? Und so ist es mit den Omega-3-Fettsäuren auch. Und es stellte sich dann heraus, dass es bei sehr hohen Werten selten, aber doch zu Blutungsereignissen kommen kann. Also vom Nasenbluten bis zur Hirnblutung. Und B, und es ging vor ein paar Jahren auch durch die Laienpresse, dass Vorhofflimmern auftreten kann.
Ja.
Ja? Jenseits dieser 11%. Und da habe ich auch wieder Glück gehabt, oder ich bin halt richtig gelegen oder habe eine Alltagserfahrung in der Medizin korrekt angewendet. Des Guten zu viel, das geht schief. Ja. Und inzwischen weiß man auch, dass eben diese Ionenkanäle, die für den Herzrhythmus zuständig sind, das sind piezoelektrische Effekte. Und die verändern sich dann, wenn der Omega-3-Spiegel zu hoch geht, und dann funktioniert das halt nicht mehr. Also dieser Zielbereich, der sollte aus diesen Daten heraus respektiert werden. Das, womit wir nicht gerechnet hatten, ist, dass die Natur uns bestätigt, ja, dass also die Plazenta tatsächlich da diese Pumpen laufen hat und das werdende Leben auf den Zielbereich einstellen will. Mhm. Damit hatten wir nicht gerechnet, aber das ist eine schöne Bestätigung dafür, dass das richtig ist.
Heißt das auch im Umkehrschluss, wir können diese 8-11% im Omega-3-Index beziehen auf, Sie haben es ja schon gesagt, Feten beispielsweise, auf Bevölkerungsgruppen Männer und Frauen? Gibt es da irgendwelche Unterschiede, regionale Unterschiede, ob nun jetzt im europäischen Raum, im asiatischen Raum? Gibt es da irgendwelche Unterschiede?
Merkwürdigerweise können Sie sagen, oder lustigerweise können Sie auch sagen, gibt es da keine Unterschiede, Männer wie Frauen, ist es gleich. Es scheint wirklich ein Prinzip zu sein, ein Konstruktionsprinzip des Menschen, dass der für diesen Spiegel gebaut ist. Das heißt nicht, dass man sagen kann, wenn der Spiegel in Ordnung ist, dann wird alles gut. Natürlich nicht, weil man kann und dann nicht 150 Jahre alt werden. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, dass man an schweren, sowas wie eine majore Depression, dass man daran erkrankt, die wird deutlich niedriger sein. Und man kann eben dann auch durch das Anheben der Spiegel eine majore Depression deutlich bessern. Diese Interventionsstudiendaten, die haben wir auch, inklusive Meta-Analysen, bla bla bla. Ja, und das ist eben eine Sache der Spiegel.
Dann gehen wir nochmal dahin wieder zurück, wo ich eben schon während Schwangerschaft für die kindliche Entwicklung oder fetale Entwicklung jetzt schon zugesprochen haben. Und gerne auch auf Interventionen genauer eingehen, bei Kindern und Jugendlichen. Wir haben es jetzt schon besprochen, strukturell DHA, die häufigste Fettsäure im Gehirn. Welche Auswirkungen haben also Omega-3-Fettsäuren auf die kognitive Entwicklung, auch Lernfähigkeit? Und ich weiß auch, das Thema ADHS ist ja gerne etwas, was auch mit Omega-3-Fettsäuren in Verbindung gebracht wird. Geben Sie uns gerne mal einen Überblick, vielleicht auch in Richtung des Omega-3-Index.
Also fangen wir bei ADHS an.
Ja.
Da gibt's Daten aus, ich weiß, einem Dutzend beobachtender Studien. Da sind die Spiegel niedrig bei den Kindern. Und wenn sie die Spiegel anheben durch eine Intervention, dann wird sich das ADHS bessern. Die Aufmerksamkeitsspannen werden länger. Die emotionale Labilität nimmt ab und das Sozialverhalten wird einfach deutlich besser. Mhm. Das heißt, das ist eine Behandlung für ADHS. Es ist in der Wirkstärke dem Ritalin ebenbürtig. Aber im Einsetzen der Wirkung nicht. Ritalin wirkt innerhalb von einer halben Stunde. Ja, und wenn Sie jetzt was an der Hirnstruktur drehen wollen, weil davon reden wir in dem Moment, da brauchen Sie ziemlich Geduld. Ja, weil bis Sie einmal die Zellen im Gehirn ausgewechselt haben, sind 2 Jahre rum. Aber es ist eine kausale Therapie. Und deswegen sage ich, also gut, man kann mit Ritalin überbrücken, bis die kausale Therapie wirkt, aber die wird wirken. Und dann auch den Rest des Lebens, wenn sie auch nur halbwegs konsequent durchgeführt wird, dieses Kind und diesen Jugendlichen vor den Konsequenzen des ADHS schützen. Das ist ja nicht so, dass ein ADHS eine Erkrankung ist, die einfach nur vorübergeht oder die man dann irgendwann mal ausgesessen hat, sondern das ist eine Biografie. Ein Drittel der Strafgefangenen in amerikanischen Gefängnissen hat ADHS. Also das ist ein soziales Problem auch. Mhm. Und man liest ja immer wieder in der Zeitung, dass die ADHS-Zahlen zunehmen. Klar, wir sehen die Omega-3-Spiegel sinken. Ja, 1 und 1 ist 2.
Und das sehen Sie in den Beobachtungsuntersuchungen, wenn man jetzt einmal pauschal messen würde in der Bevölkerung, wir sehen zu niedrige
Omega-3-Indizes.
Ja.
Und wenn Sie die kognitiven Leistungen der Kinder anschauen,
ja,
da ist es genau das Gleiche. Da haben Sie zum Beispiel Lesen. Mit einem höheren Omega-3-Index lesen die Kinder besser.
Und wenn wir jetzt nochmal, weil wir haben schon über Intervention gesprochen, da möchte ich gleich im Detail auch nochmal mit Ihnen drauf schauen. Aber jetzt kenne ich so eine Strategie oder die man dann gerne hört. Alles klar, wir nehmen jetzt einfach etwas Leinöl. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Ausgang. Wir sind im Podcast. Man hat Ihre Augendreher gerade nicht gesehen, aber mit dem Verständnis, ja, da haben wir ja ein Verhältnis, da wäre das nämlich typischerweise wieder von 2:1 Omega-6 zu Omega-3. Und da ist ja auch die Alpha-Linolensäure drin und der Körper kann es ja produzieren, selbst EPA.
Wenn wir nicht gestorben sind, ist ein Märchen.
Es funktioniert nicht, um das ganz klar zu sagen.
Ja.
Das heißt im Umkehrschluss, die Intervention kann nur funktionieren mit EPA und DHA in der direkten Versorgung,
um den Omega-3-Versorgung. Und weil es sich eben um ein DHA-Problem handelt in erster Linie, ja, weil EPA ist im Hirn kaum vorhanden,
ja,
muss es etwas sein, vorzugsweise, was mehr DHA hat als EPA.
Okay. Und wenn wir das dann betrachten, kann ich das ernährungsphysiologisch, Sie haben eben von der Natur gesprochen, wir wollen da keine Verzerrung erzeugen, aber hat die Natur sich ja irgendwas bei gedacht, dass wir, beziehungsweise in der Evolution, dass wir die Omega-3-Fettsäuren nicht selbst produzieren können, also müssten wir es ja in der Nahrung irgendwo finden. Kann ich es über die Ernährung abdecken? Ist es möglich, über ausreichend Fisch- und Meeresfrüchtekonsum das
also abzudecken? Also das war sicher möglich.
Ja.
Ja, weil Mitte des 19. Jahrhunderts war es noch verboten, am Rhein den Dienstboten mehr als dreimal in der Woche Lachs vorzusetzen. Mhm. Ja, das war aber auch ein richtiger Lachs.
Ja.
Heute züchten wir den Lachs und weil eben die Omega-3-Fettsäuren so teuer geworden sind, kriegt er ein völlig anderes Futter und enthält nur noch einen Bruchteil dessen, was er eigentlich enthalten sollte. Und dann sind wir eben bei den Quellen der Omega-3-Fettsäuren und da ist der Fisch, der Lachs zum Beispiel, viel schlechter geworden über die Zeit. Dann können Sie jetzt noch sagen, okay, dann halte ich mich eben an den Thunfisch, das ist ein Wildfisch. Da ist schon was drin, ja, völlig richtig, aber da kriege ich dann eben auch Methylquecksilber und organische Toxine mit als Gratisbeigabe, ja, die ich eigentlich nicht haben will.
Ja.
Und wenn Sie das so durchgucken, dann sind Sie relativ schnell bei den Nahrungsergänzungsmitteln, weil die Fische als Quelle einfach nicht mehr das sind, was sie früher einmal gewesen waren. Mhm. Kommt noch der andere Aspekt dazu, dass Menschen früher körperlich härter gearbeitet haben als jetzt.
Ja.
Das heißt, sie haben auch viel mehr Kalorien zugeführt und mit den Kalorien auch viel mehr Nährstoffe. Nicht, weil der Nährstoffanteil notwendigerweise gesunken ist, das ist er im Übrigen auch. Aber da wurde einfach viel mehr durchgesetzt und da hatten wir mehr an Bord. Das heißt, unsere Ernährung hat sich einfach grundlegend gewandelt und das vor allem auf Kosten der Omega-3-Fettsäuren. Aber darum geht's nicht. Ja, die Ernährung ist nicht der Punkt, sondern die Spiegel sind der Punkt. Und das, seit wir diese Spiegel messen, wissen wir eben, wo es lang geht und wir wissen, welchen Spiegel die Leute brauchen und wir sehen eben auch, dass zum Beispiel bei den Supplementen, dass da die Bioverfügbarkeit höchst variabel ist. Also der eine nimmt es gut auf, der andere nimmt es schlecht auf. Das heißt, man kann es nicht vorhersagen, wie gut es in einem Menschen ankommt. Und deswegen muss man auch den Ausgangsspiegel bestimmen, weil der kann ja einen guten Spiegel haben, einfach weil er alles das aufnimmt, an das er irgendwie kommt. Mhm. Gibt's Leute, die nicht supplementieren und trotzdem gute Spiegel haben? Nicht viele.
Wie viel Prozent ungefähr kann man das sagen?
Das sind vielleicht 2-3% in der Größenordnung.
Okay. Nur, dass man mal ein Gefühl dafür hat, weil das viele, glaube ich, erstmal in der Einschätzung auch haben. Dann habe ich die initiale Messung. Und jetzt wäre ja die nächste Frage, also klar, wenn ich einen guten Spiegel hätte, 11% würden wir mal, also an der oberen Grenze sogar unterwegs wäre. Und jetzt würde man pauschal sagen, alles klar, wir verwenden 1000 Milligramm EPA, DHA pro Tag, dann wäre die Gefahr dort, sich überzudosieren?
Genau. Und ja, mit den angesprochenen, ja, Folgen, nun ist Frau Flimmern etwas für die Älteren und die sowieso kardiovaskuläre Probleme haben, aber trotzdem, ja, das bringt nicht mehr und dann brauche ich es auch nicht.
Wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Ich würde gerne nochmal, weil Sie haben eben im Leben der Menschen angesprochen, wo dann Omega-3-Fettsäuren auch interessant werden. Majore Depressionen hatten Sie gerade angesprochen. Sonst im Erwachsenenalter für Gehirnleistung nehme ich an, Thema Entzündungsregulation, gesund alt werden. Wo würden Sie Ansatzpunkte sehen, präventiv oder vielleicht auch wirklich in der Intervention, also bei Ihnen auch wirklich aus der Klinik kommt?
Überall. Das ist sehr schön illustrierbar, wenn man so bestimmte Kollektive anschaut. Athleten. Ja, Athleten haben einen hohen Durchsatz, haben im Schnitt miserable Spiegel. Und deswegen sagt inzwischen die US-amerikanische International Society for Sports Nutrition, bitte bei Athleten den Omega-3-Index messen und in den Zielbereich bringen. Denn wenn man dieses Defizit beseitigt, haben wir vorhin angesprochen, werden die kognitiven Leistungen besser, wird zum Beispiel die Reaktionszeit kürzer. Ist immer ganz gut, wenn man das Bein
hebt. Ist ein gutes Argument.
Ja, und nicht über das Bein, was einem gestellt wird.
Ja.
Und dann zum Beispiel Muskel, das ist ein großes Thema. Muskelkater ist ein großes Thema. Und so weiter und so weiter. Sie können jetzt die Organe wieder durchdeklinieren, die natürlich bei einem Sportler besonders belastet sind. Und da sind wir bei Gehirn und Bewegungsapparat. Und deswegen sagen sie, mit dem Defizit muss man umgehen, man muss es beseitigen. Und dann, und das ist der ganz schöne Endpunkt, dann sinkt auch die Verletzungshäufigkeit. Und wenn Sie jetzt an so einen Fußballer denken, ja, bei den Transfersummen, die zurzeit aufgerufen werden, der kostet richtig Geld. Und wenn der ausfällt, ist gar nicht so lustig für den Verein. Und deswegen gibt's Vereine, die einfach verlangen von ihren Spielern, du nimmst so viel Supplemente, dass du mit dem Omega-3-Index im Zielbereich liegst.
Dann bleibt, und das ist eigentlich schön, wie Sie es auch runterbrechen, weil das hilft uns auch bei ganz vielen anderen Abzweigungen. Ich nehme es nicht zur Muskelregeneration, sondern wir gucken auf den Zielbereich. Bin ich drin, ja oder nein? Dementsprechend wird die Supplementierung eingestellt und angepasst und alles andere klärt sich quasi von selbst.
Wenn Sie so wollen, ja. Das ist ziemlich einfach. Das nächste Kollektiv, wo es inzwischen auch ein offizielles Statement gibt, an das ich persönlich auch wiederum nicht gedacht hätte, sind die Soldaten.
Okay.
Das ging aus von den USA. Damals gab es noch Forschung in den USA. Da hat man festgestellt, dass sich mehr Soldaten selber umbringen, als durch den Feind umgebracht werden. Da hat man gesagt, das ist nicht richtig. Mhm. Da hat dann das aufgedröselt, das Problem, und festgestellt, Omega-3-Mangel ist bei Soldaten sehr verbreitet und den sollte man unbedingt beseitigen. Und deswegen hat man empfohlen, für das gesamte amerikanische Militär, man soll die alle durchmessen und feststellen, ob bei den Militärangehörigen ein Omega-3-Mangel vorliegt. Mit das Paper haben wir jetzt zur Bundeswehr geschickt, weil für mich unterscheidet sich das nicht großartig. Mhm. Und bin mal gespannt, wie die dann reagieren. Ja, aber das ist auch wieder klar, ja, wenn Sie den Kopf einfach schneller runterziehen, weil Sie eine kürzere Reaktionszeit haben, ist besser für Sie, als wenn der Kopf zu lange oben ist.
Klar. Darf ich nochmal, weil Sie eben auch Ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Dermatologie an der LMU angesprochen haben, andere Hauterkrankungen oder erstmal Reaktionen an der Haut, ich denke an Psoriasis, Neurodermitis, gibt es da Daten zu?
Ja, klar. Also Neurodermitis, Kinder haben viel zu niedrige Spiegel und wenn man die Spiegel anhebt, wird die Neurodermitis besser. Psoriasis, Dito. Das zieht sich durch.
Und würden Sie jetzt bei Ihrer ganzen Erfahrung, auch jetzt auch nochmal auf die Kardiologie bezogen, ist das quasi die einzige Intervention? Wahrscheinlich nicht. Also kardiologisch haben Sie gesagt, okay, Statine gehören an der Stelle für Sie logischerweise auch mit dazu. Aspirin gehört mit dazu. Wie kann man sich das vorstellen bei anderen Interventionen oder auch die Effekte nochmal mit zu erklären? Lässt sich alles über die Entzündungskaskade erklären und die Strukturbildung in den Geweben drin? Oder was sind die Mechanismen dahinter?
Also ich bin ganz sicher, dass wir viele Mechanismen noch nicht kennen. Mhm. Ich sprach davon, dass die Natur Milliarden Jahre Zeit hatte, sich da das zu optimieren. Und die ist ja findig. Ja, da gibt es sicher mehr als Entzündungskaskade und Struktur. Ja. Und da gibt es noch ein paar Tricks, die die Natur auf Lager hat, die wir einfach noch nicht erkannt haben. Das heißt, es geht weiter. Und dann wird es sicherlich auch noch ein Zusammenspiel mit anderen Fettsäuren geben, was wir auch noch nicht so richtig verstehen. Ja, im Lehrbuch steht, Menschen würden aus der Linolsäure Arachidonsäure machen. Ja, also nur die Linolsäure analog gilt als essentiell, die Arachidonsäure gilt nicht als essentiell. Wir sehen in unseren Daten genau das Gegenteil. Das heißt, wir müssen noch mal ziemlich weit vorne anfangen. Zum einen wegen der Nomenklatur und zum anderen, weil die Daten früher, ich sag's mal höflich, nicht hinreichend sorgfältig erhoben worden sind. Okay. Da hat man gesagt, der Mensch ist genauso wie eine Ratte, ja. Aber die Ratte hat einen völlig anderen Fettsäure-Metabolismus. Und das, was von der Ratte hat, ins Lehrbuch gefunden und ist vom Menschen nicht. Fragst mich nicht, wie das passiert ist, aber so ist es eben. Aus der Ernährungsecke gibt es, viel Unverständnis, Missverständnisse, weil die eben sagen, ich sehe das nicht. Und dann kann man sagen, ja, mit deinen Methoden kannst du es nicht sehen. Aber wenn du es mit deinen Methoden nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Ja, das ist so, wie wenn sie hinter der Milchglasscheibe sitzen und sagen, da draußen ist nichts. Und dann ziehe ich die Milchglasscheibe weg und sage, doch.
Da war doch was. Haben Sie die Scheibe weggezogen oder haben Sie ein Loch reingekratzt und sehen gerade den Omega-3-Index? Und ich verstehe diese Logik sehr, zu sagen, wir haben einen prozentualen Wert, an dem wir uns orientieren. Danach richten wir uns. Wir müssen gar nicht jeden einzelnen Mechanismus im Moment vielleicht verstehen. Aber ich frage deshalb, weil wenn andere Fettsäuren auch eine Rolle spielen, macht es Sinn, einen Omega-6-Index zu bestimmen?
Das hoffe ich sehr. Ja, aber ja. So weit sind wir noch nicht.
Okay.
Weil wenn ich sowas in die Welt setze,
ja,
dann muss ich A wissen, welche Fettsäuren sind denn daran beteiligt. Mhm. Dann muss ich wissen, wie kann ich das beeinflussen? Wie komme ich dahin, wo ich hin will? Und für einen Arzt immer das Wichtigste, nützt es mehr, als es schadet? Ja, das sind immense Hausaufgaben, die einfach noch nicht angefangen sind. Bei schädlichen Fettsäuren ist das relativ einfach. Es gibt ja diese Transfettsäuren aus der industriellen Nahrungsmittelproduktion. Ja, klar. Ja, in Deutschland ist das kein Problem. In den USA war es ein Problem. Da hat man gesagt, okay, jetzt wird das Lebensmittelrecht umgestellt. Man hat das Lebensmittelrecht umgestellt und hat gesagt, da dürfen nicht mehr so viele Transfettsäuren drin sein. Dann sind mit unserem Messverfahren gemessen die Transfettsäuren gesunken in den Bereich, den wir in Deutschland sowieso haben. Und konkordant sind tödliche Herzinfarkte weniger geworden. Das ist wirklich simpel. Aber wenn sie dann, sobald es ein bisschen komplexer wird, wird es richtig schwierig. Beispiel eine gesättigte Fettsäure, die Palmitinsäure. Da haben die Spiegel, das wissen wir schon, nichts damit zu tun, was wir an Palmitinsäure essen. Gar nichts. Sondern die Palmitinsäure macht der Körper, wenn er zu viel gegessen hat. Ja, dann ist aber wurscht, ob das jetzt Kohlenhydrate, Proteine oder Fett, Palmitinsäure, so. Steckt es auf die Hüfte. Und wenn Sie jetzt längerfristig zu hohe Spiegel haben, dann kriegen Sie Diabetes und sterben früher. Völlig klar, ja, muss so sein. Und ich habe gedacht, das ist ein guter Parameter, um zu erkennen, frühzeitig zu erkennen, dass jemand einfach zu viel isst. Ja, weil wenn Sie jemanden fragen, das werden Sie nie rauskriegen, weil der schwindelt Sie an. Jetzt ist es aber so, dass wenn Sie dann wieder weniger essen, dass der Körper dann seine Depots rausholt. Ja? Aus dem Fettgewebe holt er die Palmitinsäure wieder raus, wird verbrannt. Das heißt, die steigt auch wieder. Ja, das sind so diese Dinge, wo ich sage, das ist ziemlich kompliziert. Und dann ist es noch so, dass es bei jeder einzelnen Fettsäure anders ist.
Ich würde gerne nochmal, weil das ist, glaube ich, für viele, die uns zuhören, immer wieder auch ein Thema, wie viel soll es denn dann sein? Und ich habe jetzt schon verstanden und ich werde die Frage auch gar nicht so formulieren, dass wir sagen, okay, wie viel, Herr Professor von Schacki, sagen Sie uns doch mal, wie viel Fisch sollen wir denn essen? Sondern Zielbereich, den wollen wir erreichen. Dennoch gibt es ja so ein paar heikle Themen, weil Sie haben es ja eben gesagt, wie gut kann es aufgenommen werden? Wie funktioniert meine Verdauung? Produziere ich genügend Gallensäure? Kann ich die letztendlich am Ende die Fettsäuren überhaupt aufnehmen, die ich mir enteral zuführe? Auf was ist auf jeden Fall in der Supplementierung zu achten?
Also das Wichtige ist, das haben Sie gerade indirekt angesprochen, dass die Gallensäure tatsächlich auch fließt.
Ja.
Ja, und dass auch die Bauchspeicheldrüse ihre Lipasen, also ihre fettspaltenden Enzyme, ausschüttet. Und das tut sie bei der Hauptmahlzeit. Ja, wenn Sie Omega-3-Fettsäuren auf nüchternen Magen nehmen, dann passiert gar nichts. Ja, das wird einfach nicht aufgenommen, marschiert durch und gut. Aber wenn mit der Hauptmahlzeit, das ist eben das Typische, um die Bioverfügbarkeit zu optimieren. Gibt aber noch ungefähr 25 andere Parameter, die da mitspielen, aber das ist der wichtigste.
Bioverfügbarkeit zu einer Hauptmahlzeit und ich meine, Sie hätten auch schon mal an einer anderen Stelle gesagt, also es sollte eine Fettkomponente auch noch mit dabei sein.
Zum Beispiel, ja, aber wenn Sie nachher zu Mittag essen, dann werden Sie feststellen, da ist auch ein ziemlich Anteil Fett in Ihrem Essen und das reicht dann auch.
Das ist das eine. Dann macht etwas in der Dosiermenge, in der Abhängigkeit, wo mein Omega-3-Index steht. Also angenommen, ich habe einen Omega-3-Index von 4%. Macht es Sinn, mit höheren Dosierungen zu starten? Geben Sie uns da gerne mal so ein Einnahmeregime, woran man sich orientieren kann. Also auch wenn das gerne ärztlich und therapeutisch eingestellt werden sollte, aber damit man ein Gefühl bekommt.
Also da dafür. Kann man nur über den Daumen peilen, ist klar. Ne? Ich kann, wenn die Bioverfügbarkeit von Person zu Person um Faktor 13 schwankt, dann kann man nur über den dicken Daumen peilen.
Okay.
Und wir sagen also Richtung 4, alles unter 6, bitte 2 Gramm EPA und DHA am Tag und zwischen 6 und 8 1 Gramm. Und weil das eben so schlecht vorherzusagen ist, bitte nach 4 Monaten, da sind die Eris einmal ausgetauscht, bitte nach 4 Monaten nochmal nachmessen und entsprechend dann die Dosis korrigieren, damit man weder zu wenig noch zu viel hat.
Okay. Und gibt es etwas, wo Sie sagen, es muss noch eine höhere Dosierung sein? Weil gerade so, ne, wenn ein Thema sehr stark besprochen wird und wenn Hersteller gerne irgendwie auch Präparate vertreiben möchten, dann sagt man vielleicht, naja, nee, in bestimmten Fällen macht es Sinn, 4 Gramm, 5 Gramm, 6 Gramm zu verwenden. Gibt es da in der Menge eine Grenze, wenn der Index niedrig ist? Also dann kann ich es ja zumindest erstmal nicht überdosieren.
Also das hat man vorhin schon angesprochen. Diejenigen, die am meisten brauchen, sind die Hochleistungssportler.
Ja.
Ja, das ist aber jetzt anhand des Omega-3-Index festgestellt, die können bis zu 8 Gramm am Tag brauchen, einfach weil die so einen gewaltigen Durchsatz haben. Aber wer kein Hochleistungssportler ist, der sollte erstmal ganz normal anfangen und dann gucken auch, wie sich denn die Symptome entwickeln. Da habe ich meine Meinung etwas revidiert. Ich habe früher gesagt, wer eine Autoimmunerkrankung hat, der soll doch bitte ein bisschen höher gehen. Inzwischen sage ich aber, geh doch bitte in den Zielbereich und schau mal, was aus deiner Autoimmunerkrankung geworden ist. Und wenn du damit dann sagst, ist eigentlich tolerabel, musst du auch nicht höher gehen. Das ist seit den Vorhofflimmer-Daten so. Das ist, weil die Leute, die eine Autoimmunerkrankung haben, auch öfter mal im höheren Alter sind und ungern auch zusätzlich noch Vorhofflimmern bekommen. Deswegen sage ich, also inzwischen erstmal ausprobieren, was bringt's, wenn ich im Zielbereich bin. Und viele sagen dann, ist eigentlich ganz gut, reicht mir, muss nicht höher gehen. Manche sagen eben auch, ich muss höher gehen, damit ich damit besser leben kann. Denen sage ich aber bitte, dann eine Smartwatch, die dein Vorhofflimmern auch erkennen kann.
Nochmal angenommen, Zielbereich habe ich erreicht, bin vielleicht auch an der oberen Grenze. Dann würden Sie trotzdem sagen, auch in diesem oberen Grenzbereich, wenn wir schon vielleicht auch nochmal regetestet haben und wissen, das pendelt sich damit ein, würden Sie dann sagen, die Supplementierung macht dann trotzdem präventiv anhaltend Sinn, damit mein Omega-3-Index sich auch nicht wieder zu schnell abbaut? Also ein Gramm beispielsweise EPA, DHA beibehalten?
Also da hat jeder seine individuelle Dosis.
Okay.
Und wir hatten es vorhin angesprochen, das Hirn braucht 2 Jahre. Alle anderen Zellen in unserem Körper brauchen kürzer, um sich zu erneuern. Das heißt, wenn ich durch diese Aufsättigungsphase des Körpers durch bin nach den 2 Jahren, dann ändert sich nochmal so ein bisschen was. Ja, dann ist der, ich sage jetzt mal, Abfluss der Omega-3-Fettsäuren wird dann langsam geringer und dann kann es sein, dass man die Dosis nochmal reduzieren kann.
Gibt es, das fällt mir jetzt gerade auch nochmal in dem Sportler-Kontext ein, einen Grund, weil Sie haben gesagt, so eine hohe Durchsatzrate oder Verbrauch, werden die Omega-3-Fettsäuren auch zur Energiegewinnung herangezogen oder was sorgt für diesen hohen Verbrauch?
So schaut's aus, ja.
Okay. Ein Punkt noch zur Supplementierung in Richtung Bioverfügbarkeit. Also wir haben es zur Mahlzeit ist eine wichtige Komponente, dass es aufgespalten werden kann. Brauche ich Lipasen eigentlich nochmal, um die Omega-3-Fettsäuren separat aufzuspalten?
Na, wir haben ja so einen ganzen Zoo an Lipasen, und die für bestimmte chemische Formen der Fettsäuren ihr Wirkoptimum haben.
Ja.
Wir essen viel Triglyceride, wir essen viel Phospholipide. Dafür haben wir spezifische Lipasen. Wir haben auch eine Lipase für den Ethylester und für die freien Fettsäuren brauchen wir gar keine Lipase und so weiter und so weiter. Die Endstrecke ist dann wieder das, was wir an Spiegel erreichen.
Ja. Nur da auch Präparatauswahl, gibt es ja unterschiedliche Triglyceride, Ethylester, Phospholipide irgendwie gekoppelt. Gibt es da irgendeine Empfehlung, die Sie aussprechen könnten?
Wenn die chemische Form ist in ihrer Bioverfügbarkeit ungefähr Faktor 2.
Okay.
Ja, und da, wenn Sie dagegen halten, die Faktor 13 von Person zu Person, dann ist das einfach untergeordnet. Ich weiß, dass die Firmen das bespielen, dieses Thema, aber Menschen sind so unterschiedlich, das ist viel wichtiger.
Okay, und dann nochmal auch sowas, was Nebenwirkungen angeht, also im Vergleich, wenn wir es auf die Natur nochmal betrachten, wenn unsere Vorfahren es quasi irgendwann mal über die Nahrung abgedeckt haben, die Verfügbarkeit hatten, dann haben sie es auch gesagt, eventuell auch hochkalorischer, andere Substanzen, die mit dabei sind. Wenn ich so eine höhere Menge verwende, ist mir schon mal untergekommen, dass man vielleicht sagt, es bekommt mir im Verdauungstrakt unter Umständen nicht so gut. Also wird auch wieder ein Verdauungsthema sein. Macht es Sinn, es aufzuteilen in der Dosierung, dass man sagt, 3x500 Milligramm beispielsweise oder 2x500 Milligramm oder sowas in die Richtung?
Also ich sage immer, am besten, das beste Präparat und der beste Weg ist zu nehmen, ist der, der auch tatsächlich geschieht. Ja, wenn einer sagt, ich muss 3x500 Milligramm nehmen, dann sage ich, gut, Hauptsache du nimmst.
Und das ist der entscheidende Punkt, glaube ich, auch. Es geht um die Kontinuität, dass es dann auch wirklich verwendet wird.
Genau.
In den Studien ist es ja vielleicht, ich weiß nicht genau, wie die Designs so aufgebaut sind, gibt es wahrscheinlich ganz unterschiedliche, die kontrollierte Gabe, das heißt, Patienten kommen wirklich dafür vorbei oder kann man das in Eigenregie gut mitgeben, weil erfahrungsgemäß wissen jetzt spätestens am Ende des Podcasts dann auch alle, ja, Omega-3-Fettsäuren sind wichtig, aber sie nehmen es dann doch noch nicht zur nächsten Mahlzeit
ein. Das ist was Lustiges, das haben wir mal auch beforscht. Die meisten Leute wissen, Omega-3-Fettsäuren sind irgendwie gut für Herz und Hirn. Mhm. Ja, und wenn man sie dann fragt, und nimmst was? Hä? Ja, das ist so ein Umsetzungsproblem.
Ja.
Und auch da wieder ist die Messung ganz gut, weil dann kann man einem zeigen, schau mal, Da haben wir einen objektiven Parameter, der zeigt, für dich ist die Wahrscheinlichkeit, ich sage jetzt mal zum Beispiel einen Alzheimer zu entwickeln, unangenehm hoch.
Okay.
Ja, was immer ein Argument zieht.
Unangenehm hoch heißt, ich weiß, Sie haben verschiedene Zahlen auch so mit, auch gepaart mit anderen Risikofaktoren, niedriger Omega-3-Index und Rauchen ist so ein Beispiel, was mir in Erinnerung bei Ihnen geblieben ist. Können Sie uns da nochmal einen kurzen Einblick geben?
Ja, was als, das Überleben angeht, ist der Omega-3-Index dem Rauchen ebenbürtig. Und das ist für ein frühzeitiges Sterben ist Rauchen einer oder der wichtigste Risikofaktor, den wir kennen. Kein Mensch muss rauchen. Ja. Es muss aber auch kein Mensch zu wenig Omega-3-Fettsäuren an Bord haben.
Okay. Eine Frage noch in Richtung der Supplementierung, die mir einfällt. Wenn wir von einem Gramm oder zwei Gramm sprechen oder wie viel auch immer, bezieht sich das, Sie kennen die unterschiedlichen Präparate, bezieht sich das auf zusammengerechnet auf die Menge von EPA und DHA oder auf die Gesamtdosierung? Das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, weil häufig findet man so ein Gramm Kapseln, wo dann 500 Milligramm EPA, DHA verteilt sind als Beispiel.
Nein, wenn ich von der Dosis spreche, spreche ich von der Dosis EPA und DHA. Da gibt es sehr unterschiedlich konzentrierte Präparate auf dem Markt. Und da muss man halt genau aufs Label schauen, was man da gerade gekauft hat und entsprechend die Kapseln nehmen.
Dann noch ein Punkt, weil Sie es eben auch das Eigenthema schon mal ganz am Anfang angesprochen haben. Das interessiert mich nämlich auch noch. Ich weiß, die Datenlage ist, wenn wir über Supplement, also Omega-3-Index Supplementierung, dann ist es unter Fischöl quasi gelaufen. Macht Algenöl genauso viel Sinn? Was können Sie an der Stelle dazu sagen?
Wir haben mit den unterschiedlichsten Supplementen gearbeitet. Also da war aber alles dabei.
Okay. Das heißt am Ende, strukturell braucht es nur EPA und DHA in welcher Form dann auch immer, ist nicht entscheidend. Also gibt es da auch keine Einschränkung?
Nein.
Herr Professor von Schacki, ich habe auch eigentlich noch ganz viele Fragen, aber ich will Ihre Zeit nicht länger beanspruchen und ich glaube, dass wir schon mal so einen ersten guten Einblick in die Themen geben konnten, die Wichtigkeit. Eine letzte Frage, wenn Sie den Zuhörenden, die uns jetzt gelauscht haben und an Ihren Wissensschatz rangehen durften, wenn Sie Ihnen einen Rat zu Omega-3-Fettsäuren mitgeben dürften, welcher wäre das?
Das ist natürlich einfach. Einfach mal Spiegel messen und zwar richtig Spiegel messen und dann was Gutes für sich tun.
Können wir gerne einmal sagen, wo oder wie kann ich meinen Spiegel am besten messen lassen? Kann ich dafür zu meinem Hausarzt gehen? Soll ich mir online irgendetwas raussuchen? Wo mache ich das am besten?
Beides ist möglich. Man kann online sich ein Kit bestellen. Mhm. Da sollte aber auch HS Omega-3-Index draufstehen.
Das ist wichtig, HS Omega-3. HS,
weil das ist eben, daran ist unsere Messung erkennbar. Wir sind jetzt dabei, das auszulizenzieren an die großen Labore. Die haben das mitgekriegt, dass das eine wichtige Messung ist und lizenzieren unsere Methode ein. Da kann man ein Kit bestellen und sich selbst in den Finger pieksen, Tropfen Blut auf dem Filterpapier wegschicken. Aber es muss HS Omega-3-Index sein. Und das andere, was man machen kann, man kann zum Hausarzt gehen und ihm das Gleiche sagen, bitte HS-Omega-3-Index und dann bitte zu Omega-Matrix schicken, damit auch richtig gemessen wird. Es gibt eine ganze Anzahl von Laboren, die die Messung unter dem Namen Omega-3-Index anbieten und wir haben, wie gesagt, gerade so einen Vergleich abgeschlossen und meine Schlussfolgerung war, dann bitte Würfel. Weil es ist genauso aussagekräftig, aber deutlich billiger.
Herr Professor von Schacki, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für die vielen Informationen, an denen Sie uns haben teilhaben lassen. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier bei uns im Paracelsus Lab waren.
Na, ich danke sehr für die Gelegenheit, ein paar Aspekte zu beleuchten. Da bleiben noch ziemlich viele. Wir könnten stundenlang darüber reden. Aber ganz wichtige haben wir abgearbeitet.
Ja.
Und ich mache das sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.